von meiner Seite aus auch ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich habe ja im November, glaube ich, war es, eine Predigt gehalten über das Thema Braut-Bräutigam und dort aufgezeigt, wie Gott das Eifer um seine Braut, die die Gemeinde ist, eifert. Und dann hat Daniel gesagt, den zweiten Teil soll ich auch noch machen und das wäre heute dran. Aber ich möchte zuerst einen Rückblick kurz geben, was mir Gott in letzter Zeit aufgezeigt hat im 5. Buch Moses. Ich lese das 5. Buch Moses und werde so tief bewegt, weil Moses blickt zurück auf die 40 Jahre, die das Volk Israel durch Ägypten ging. Und was sagt er über Gott? Ich habe einfach ein paar Stellen rausgesucht und lese euch die hier kurz vor, solche Stichaussagen. Wie sieht Moses Gott in den 40 Jahren, wenn er zurückblickt? Da sagt er zum Volk Israel: Du hast gesehen, dass dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gewandelt seid. Du hast gesehen, Gott hat dich getragen, wie ein Mann seinen Sohn. Etwas später sagt er: Der Herr, dein Gott, hat dich auf dem Weg von hier, Weg vor euch, ging den Weg vor euch her, euch die Städte zu weisen, wo ihr lagern sollt, bei Nacht im Feuer, und um euch den Weg zu zeigen, den ihr gehen sollt, Tag und Nacht. Moses sagt: Gott hat euch geführt, ging vor euch her, zeigte euch den Weg am Tag und in der Nacht und zeigte euch, wo ihr lagern und wieder ausruhen sollt. Etwas später: Der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Händen. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen und du hast an nichts Mangel gehabt. Dieses Schlagwort: Gott hat dich oder euch auf sein Herz genommen, kann man noch mehr. Etwas später schreibt Moses: Der Herr, dein Gott, war dir so nahe. Er hat dir gerechte Ordnungen gegeben. Wo gibt es solch ein Volk, das das so empfängt? Der Herr, dein Gott, hat dich gehört in allem. Der Herr, dein Gott, ging vor euch her. Er hat euch herausgeholt aus Ägypten. Kapitel 7 schreibt Moses: Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, weil er euch geliebt hat. Der Herr, dein Gott, liebt euch. Er hat dich erzogen, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Er hat dich auserwählt als sein Eigentum. Gott will, dass du sein Eigentum bist. Der Herr, dein Gott, wollte Biljam nicht hören und wandelte dir den Fluch in Segen um, weil dich der Herr, dein Gott, lieb hat. Und im Lied, das der Moses am Schluss singt, im 5. Moses heißt es, bringt er solche Wörter wie: Gott fand dich in der Wüste, er umfing dich, er hatte Acht auf dich. Gott behütete dich wie ein Augapfel, er führte dich aus wie ein Adler seine Jungen. Der Herr begleitete dich, Gott war mit dir. Er nährte dich mit den besten Früchten, er ließ dich saugen das beste Öl aus dem Felsen, er tränkte dich mit bestem Wein und so weiter. Ich wurde so tief bewegt, als ich das las, aus einem folgenden Grund. Ich sagte mir immer: Gott, wenn das Volk Israel, das du aus Ägypten erlöst hast, mit dem Passahlamm, mit Zeichen, mit Wunder, mit kraftvollen Taten, wenn das Volk Israel dir so wichtig ist, dass du es liebst, begleitest, führst, auf dem Herzen trägst, nährst und pflegst, wie ist es dann mit deiner Braut Jesu, was ja die Gemeinde ist? Da musst du die ja noch viel mehr lieben, noch viel mehr pflegen, noch viel mehr auf dem Herzen tragen. Warum? Weil um das Volk Israel zu erlösen, da braucht es nur ein Passahlamm und Wunder und mächtige Taten. Aber um seine Braut zu erlösen, da braucht es Jesus Christus als Opfer. Das war ja noch viel, viel, viel mehr, als was Gott in Ägypten getan hat. Und wenn wir seine Braut sind, dann muss er doch uns noch viel, viel, viel mehr liegen mir ihm am Herzen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und so habe ich bei der ersten Predigt diese Schlagwörter an die Wand oder an meinem Ding getan und habe gesagt, Gott eifert um uns. Gott hat einen tiefen Eifer, wie beim Volk Israel, aber bei uns wahrscheinlich noch viel mehr. Gottes Eifer wirkt sich natürlich aus, das habe ich letztes Mal alles aufgezeigt, ich weiß nicht, wer nicht da war, ich wiederhole das nicht mehr. Gottes Eifer bewirkt Heilung an Geist, Seele und Leib. Gottes Eifer um sein Volk will, dass seine Braut, sein Volk herrlich ist. Gottes Eifer umsorgt uns in jeder Hinsicht. Gottes Eifer um seine Braut wünscht sich Reinheit von seiner Braut. Und Jesus sagt an einer Stelle, meine Braut war Schönheit, von Schönheit gekennzeichnet. Das war meine letzte Predigt. Und als ich 5. Moses las, denke ich, ja Jesus, du eiferst wirklich um uns. Und heute geht es um die Beziehung von uns, von der Braut Jesu zum Bräutigam, zu Jesus. Und ich habe diesen Vers als Ding genommen, als Grundlage, wo Paulus schreibt, im 2. Korinther Kapitel 11, da schreibt Paulus, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Das ist die Luther-Übersetzung. Und die neue Genfer-Übersetzung drückt es so aus, dass Paulus hier sagt, ich kämpfe mit dem leidenschaftlichen Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat, wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles dran, um Christus eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Paulus sagt, ich eifere um euch mit diesem Eifer, den Gott für euch hat. Dieser Eifer Gottes steckt mich auch an. Er sagt, ich habe euch verlobt, es geht um eine Verlobungszeit. Ich habe euch verlobt und mit wem? Mit Christus. Und was will er? Er will, dass die Gemeinde keusch ist, wie eine keusche Jungfrau. Das ist sein Ziel. Er möchte Christus eine Braut zuführen, die noch Jungfrau ist und keusch ist. Und keusch und Jungfrau beinhaltet etwas. Sie wendet sich ab von all den Bewerbern, wo die Keuschheit und die Jungfräulichkeit zerstören möchte. Und in der Gemeinde Jesu gibt es genug Bewerber, die Einfluss nehmen wollen auf unser Herz, auf unsere Gesinnung, die ein Teil von unserem Herzen wollen. Die Gesellschaft ist so ein Bewerber, die mit uns unser Herz will. Sie will, dass wir in unsere Zeit investieren, in die Gesellschaft. Sie will unsere Gedanken beeinflussen. Bewerber können sein und sagen, ich nehme deine Aufmerksamkeit, schenk doch mir Aufmerksamkeit. Bewerber können solche sein, die sagen, die locken mit Angeboten die Braut. Zum Beispiel, das kann sein, Arbeit kann mein Herz ausfüllen, dass Gott keinen Platz mehr hat. Sorgen, Garten, Internet, Fernseh, Werbeprospekte, alles Mögliche möchte auf mich einströmen, dass mein Herz und meine Gedanken gefangen werden. Wie eine Kundschaft mir diese Woche gesagt hat, sie hatten in Rheineck in der FG eine Evangelisation und habe mit ihr gesprochen. Und da sagte sie, man hat den Eindruck, dass das geistliche Interesse so verschwunden ist, weil die Leute so zugemauert sind von allem, was auf sie einströmt. Von all den Bewerbern wird das Herz, die Gedanken zugemauert, um keinen Platz mehr für Christus zu finden. Paulus sagt, ich ringe um euch mit dem Eifer, den Gott hat. Also er hat einen Eifer und er sagt, ich möchte, dass er eine keusche Jungfrau bleibt, seit wenn Christus wiederkommt. Also der Eifer von uns, von Paulus, wünscht sich etwas. Er möchte eine keusche Jungfrau. Keuschheit heißt auch, ich verweigere mich mit all gegen all das, das mich negativ beeinflussen will. Ich will mich nicht verunreinigen. Das ist doch die Haltung von der keuschen Jungfrau. Ich verweigere mich mit Dingen einzulassen, die mich in Gedanken oder die nicht in Gedanken gut mit dem Bräutigam stehen. Ich weige mich gegen jede Verbitterung, gegen jede Kränkung, gegen jeden Groll. Ich weigere mich gegen jeden Götzendienst. Ich will keine negativen Mächte in mich hineinlassen. Das ist so eine Haltung von der keuschen Jungfrau. Ich will keusch bleiben bis zur Hochzeit mit dem Bräutigam. Wisst ihr, nach 5. Moses las ich Hesekiel einfach so und da war ich so erschrocken, es kam fast wie ein Schock über mich, dass ich sagte, ist das möglich? Im Hesekiel findet man ein ganz anderes Volk, da schreit Gott nur noch vor Schmerz und Enttäuschung. Er sagt zum Beispiel zum Hesekiel, wenn er das reinhört, ich sende dich zu den Israeliten, das ist ein abtrünniges Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Väter haben bis auf diesen Tag wieder mich gesündigt. Ich sende dich zum Volk Israel, sie haben harte Köpfe, verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr, ihr seid ein Haus des Widerspruchs. Denen sollst du weissagen, sie sollen es hören oder bleiben lassen. Gottes Herz ist so enttäuscht, wenn man Hesekiel weiterliest, sagt er, ihr habt die Treue gebrochen, ihr habt meine Gebote hinter dich geworfen, ihr habt nicht auf mich gehört. Wie ist das möglich, einen Gott, der sein Volk so begleitet hat im 5. Moses, dass es plötzlich so dasteht? Und ich musste, ob ich wollte oder nicht, einen Zettel nehmen und schrieb dann so rauf, Gott, ich will dich lieben von ganzem Herzen, ich möchte an dir hangen, ich möchte dich begehren, ich möchte nur an dich denken. Gott, ich will keine Götzen in meinem Leben. Und dann überlegte ich, sind Götzen da? Liebe ich mein Auto mehr, mein Haus, meine Frau, meine Familie, meine Arbeit? Gott, sind Götzen in meinem Leben? Ich will keinem Götzen Raum geben. Ich will ja nicht dorthin kommen. Paulus schreibt, ich eifere um euch, dass ich Christus eine Braut zuführen kann, die keusch und rein ist. Ich weiß, Keuschheit ist ein altmodisches Wort, das sagt man heute nicht mehr unbedingt so. Aber man könnte es auch übersetzen, eine Bibel sagt ja auch Reinheit. Das passt ja, Keuschheit, ich will rein sein, keusch, unschuldig, ich will unbefleckt sein. Das ist ja auch genau Jungfräulichkeit, ich will keusch bleiben, unbefleckt. Keuschheit ist auch nicht eine Sache von Religiosität, sondern von einer Sache der Liebe. Wenn ich das ganz praktisch hernehme, wenn ich bei der Kasse anstehe, da sind viele Leute vor mir, dann könnte ich sagen, ich bin Christ, ich muss geduldig sein, streng dich an, sei geduldig, man ist nicht ungeduldig. Ich könnte aber auch diese Einstellung haben, Jesus, ich bin deine Braut. Und als deine Braut will ich dein Wesen widerspiegeln. Aus Liebe zu dir will ich dein Wesen widerspiegeln. Ich werde nicht ungeduldig. Das ist genau beim Autofahren. Das ist beim Dienst, den man in der Gemeinde tut. Ich könnte heute sagen, Gott, ich muss dir dienen, weil ich gehöre dir. Und ich predige, das ist vielleicht meine Begabung, mache ich gern, aber ich mache es, weil ich muss was tun für dich. Und dann fahre ich nach Hause und denke, jetzt habe ich heute wieder was für Gott getan. Oder ich könnte diese Haltung haben, ich bin die Braut Jesu. Jesu, ich liebe dich und ich darf aus Liebe zu dir dich groß machen in deiner Gemeinde. aus Liebe zu dir darf ich das. Ist eine ganz andere Haltung. Das könnte man in jedem Bereich nehmen, ob du Hausfrau bist, alles. Wenn ich weiß, ich bin die Braut Jesu, wie Paulus sagt, und ich möchte keinem Bewerber Platz lassen, nur Gott soll mein Herz ausfüllen, meine Gedanken. Ich weigere mich gegen jede Verunreinigung, jeder Art, wie das auch sei. Ich will auf Jesus gerichtet sein in meinem Alltagsleben. Dann wird das ganz praktisch. Ich bin die Braut Jesu. Eine Bräutigam hat ja besondere Beziehung zur Braut oder der Braut zum Bräutigam. Und eines von den Schwerpunkten, wo eine Braut möchte mit dem Bräutigam, das ist, sie sucht die Nähe. Und zu diesem Punkt möchte ich ein bisschen mehr dazu sagen. Weil um das geht es ja, die Nähe des Bräutigams suchen. 2. Korinther, da hören wir etwas von dieser Suche, wo ein König eine Reform einführt. Das steht in 2. Korinther 15, hört mal auf das Wort suchen. Sie traten in den Bund des Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wer aber den Herrn Gott Israel nicht suchen würde, soll sterben, klein oder groß, Mann oder Frau. Sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme unter Freudengeschall, unter Trompeten, Posaunengeschall und ganz Israel war fröhlich über den Schwur, den sie geschworen hatten, von ganzem Herzen. Und sie suchten den Herrn mit ganzem Willen und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsum. Sie suchten den Herrn mit ganzem Herzen. Gott ließ sich finden und gab Ruhe. Jesus sagte in Lukas 11, ich sage euch, suchet und ihr werdet finden. Das ist eine Aufforderung mit Folgen, weil Jesus sagt, suchet mich und die Folge wird sein, ihr werdet mich finden. Im Hebräerbrief, es gibt wahrscheinlich viele Stellen, im Hebräerbrief heißt es, die Gott kennen, werden an ihn glauben und die werden ihn suchen und Gott sagt, und ihren Lohn bekommen. Oder das heißt so, dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Eine Feststellung. Dort steht, wenn wir Gott suchen, werden wir einen Lohn bekommen. Was ist dann Suchen? Suchen ist eine Entscheidung und sie kostet was. Sie kostet Überwindung. Jesus zu suchen, den Bräutigam zu suchen, kostet Opfer. Ich muss mich verzichten auf gewisse Dinge. Ich stelle die Arbeit vielleicht mal zurück, ich stelle die Freizeit zurück, ich stelle das Liegen im Bett zurück. Gott zu suchen, ihn zu suchen, ist eine Überwindung, eine Arbeit. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, Hohelied bringt so ein schönes Bild, wie das Suchen von einer Braut praktisch aussieht. Ich lese euch mal dieses Bild. Hohenlied ist ja ein Liebesbrief in der Bibel, da geht es ja um Braut, Bräutigam. Dort ist das Hirtenmädchen Sulamit und der Bräutigam ist der König Salomo. Ich lese euch mal so eine Stelle vor und das Buch wird ja oft, ist poetisch geschrieben, aber es wird oft allegorisch ausgelegt. Das heißt, es sollte ein Bild, was dort beschrieben sein, für die Braut Jesu sein, für uns sein. Ich lese euch mal so eine Situation aus Kapitel 3 vor. Passt auf das Wort suchen. Des Nachts auf meinem Lager, sagte die Braut, suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in die Stadt umhergehen, auf den Gassen und Straßen und ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter in der Stadt umhergehen. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht mehr los. Ich schildere das in meinen Worten. Sulamitin, die Braut, ist in der Nacht zu Hause und sucht den Bräutigam und er ist nicht da. Und sie als Mädchen hat Sehnsucht, sie will die Nähe vom Bräutigam. Und dann will sie ihn suchen. Und ein Mädchen in der Nacht in der dunklen Stadt herumlaufen, ist gefährlich. Aber sie scheut die Gefahren nicht, sie scheut das Opfer nicht, sie sucht ihn. Sie macht sich auf den Weg und sucht überall, bis sie ihn findet. Dann fragt sie die Wächter, habt ihr ihn dann gesehen? Und als sie ihn endlich findet, da sagt sie, ich lasse ihn nicht mehr los, weil ich so die Nähe mit ihm genieße. Wie sieht Suchen praktisch aus? Wie mache ich das? Was versteht man darunter? Und Gott gibt das Verheißen, wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Wie sieht das aus, wenn es zu dieser Begegnung kommt? Ich suche, ich finde Gott. Und was passiert? Ich möchte auch fragen, wie erlebe ich das? Kommt es zu dieser vertrauten Nähe? Wir haben kürzlich ein Lied gesungen hier vorne. Das Lied heißt Mehr Liebe, mehr Vollmacht. Und in diesem Lied heißt es, ich suche dein Angesicht mit all meinem Tun. Ich suche dein Angesicht mit all meiner Kraft. Such ich das Angesicht des Herrn? Ich glaube, das Angesicht des Herrn suchen ist nicht, wenn ich das Kalenderblättchen lese, wenn ich ein Andachtsbuch unbedingt lese, wenn ich die Bibel lese und sage, ich habe wieder was entdeckt, Erkenntnis. Was ist das Angesicht des Herrn suchen? Seine Intimität, seine Nähe. Es wäre ein Thema für einen Hauskreis. Wie sucht man Gott richtig, dass zu dieser vertrauten Nähe kommt? Und ich habe mir plötzlich gedacht, Jesus, wie sieht das im Himmel aus bei dir? Wenn du vom Anton, von mir, alle Vermerke aufschreibst, die Vermerke, was er alles gearbeitet hat, und die Vermerke, wo du sagst, heute hatte ich so eine intensive Zeit mit Anton, das war so liebevoll. Heute habe ich so richtig die Nähe genossen mit Anton. Gibt es solche Vermerke, wo Jesus im Himmel in sein Buch notiert bei mir? Ich mag gar keine Antwort geben, weil ich vielleicht manchmal selber erschrecke darüber. In einem Buch las ich kürzlich über das Gebet und da schreibt er, gibt er so Anweisungen oder Übungen und eine Übung heißt es in diesem Buch, die einfachste Übung, sitz 15 Minuten hin, tu die Hände so hin, als Zeichen, dass du nichts arbeitest, nichts tust, weil wir mit dem Händen so viel tun, und sei einfach vor Gott. 15 Minuten. Das habe ich vor ein paar Wochen gelesen. Meint ihr, ich habe das jemals geschafft? Meint ihr, ich schaffe überhaupt 5 Minuten? Sitz mal 5 Minuten hin. Denk an Gott und lass dich von keinen Gedanken abschweifen. Sei vor ihm einfach offen und denk an ihn. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Ich sage euch ehrlich, ich habe 5 Minuten noch nicht geschafft. Die Nähe der Braut zum Bräutigam ist das Fundament fast der Beziehung. Ich muss weitergehen. Der nächste Punkt ist doch ganz was Logisches. Braut und Bräutigam lieben sich. Ich möchte hier einfach ein paar Bibelstellen bringen, wo das sehr betonen. Jesus sagte über unsere Zeit, jetzt wo wir jetzt leben, sagt er in Matthäus 24, Jesus spricht über unsere Zeit von seinem zweiten Kommen und sagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, und die Liebe wird in vielen erkalten. Die Elberfelder Übersetzung bringt das Wort, die Liebe wird bei den meisten erkalten. Wenn ich jetzt uns da hernehme und sage, wie viel sind bei uns die meisten? Oder wie viel sind viele unter uns? Sind es 40, 50? Was ist viele unter uns? Wenn ich nehme ich an 40 hernehme und runter und sage, 40 sind viel oder 50, dann müsste ich mich doch erschrecken, wenn 50 unter uns, Gott sagt, die Liebe wird erkalten. Aber Jesus sagt das über unsere Zeit. Es heißt, die Christen stehen in der Gefahr, die Liebe zum Bräutigam Jesus zu verlieren. Deshalb zeigt auch dieser Vers, wie wichtig es ist für dich und für mich, dass wir ein brennendes Herz haben, dass wir um diese Liebe kämpfen, dass wir drum ringen, um die Nähe, dass das Feuer der Liebe in uns nicht erkaltet, dass wir das ernst nehmen, was Jesus sagt. Ein Beispiel, das ihr auch kennt, aber das auch in diese Richtung geht, ist im Epheserbrief, im Offenbarung, wo Jesus doch über die Epheser da ein Urteil bildet. Ich lese euch das vor und da passt mal auf das Tun, was diese Gemeinde tut, für Werke, was sie einfach tut, da steht's. Offenbarung schreibt Jesus über die Gemeinde Ephesus. Ich kenne deine Werke, deine Mühsal, deine Geduld. Ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Du hast sie als Lüger befunden. Du hast Geduld gehabt. Du hast um meines Namens willen Last getragen. Du bist nicht müde geworden. Aber ich habe wieder dich, dass du erste Liebe verlassen hast. Denke dran, wovon du abgefallen ist. Du Buße. Warum hat Jesus so ein hartes Urteil über eine Gemeinde, die so gut doch dasteht mit all ihren Werken? Warum? Wisst ihr warum? Jesus ist nicht der Chef einer weltweiten Firma, wo gute Mitarbeiter will in erster Linie, wo gute verantwortliche Leute will. Jesus ist nicht der Chef einer Firma. Was ist er? Jesus ist ein Liebhaber. Jesus sucht die Liebe der Braut. Darum kriegt die Gemeinde das Urteil, weil sie das Wichtigste verlassen haben. Das ist erschreckend. Ich kenne mich. Ich weiß, wie gern ich arbeite, was ich alles tue, wie ich mich fast aufreiße, um das und das zu tun und dann in die Geschäft noch und in die Gemeinde und überall. Ich weiß das. Ich liebe es zu tun, aber die Nähe zu suchen, diese erste Liebe zu behalten. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Wenn ich ein Bräutigam wäre und ich habe eine große Villa und ein riesiges Gelände ringsum. Meine Braut kommt auf Besuch und sagt, da muss man im Garten dringend jäten und sie jätet den ganzen Nachmittag. Und am Abend, und ich denke die ganze Zeit, Mensch, jetzt möchte ich doch mit dir schön zusammensitzen, ich möchte dich genießen. Und am Abend sagt sie, die Vorhang muss man auch dringend waschen und fängt an zu waschen. Beim nächsten Besuch dasselbe. Hast du schon gesehen, wie man da wie alles staubig ist bei den alten Möbeln? Wir müssen abstauben. Und so ging es weiter. Was würde ich sagen? Ich würde sagen, du bist eine tolle Mitarbeiterin, du bist so super, du siehst die Arbeit, du setzt dich ein. Und eines plötzlich würde ich sagen, Mensch, bitte, ich möchte doch die Nähe von dir genießen. Ich möchte deine Liebe spüren, nicht dein Dienst. Da kann ich auch jemand anders einstellen. Versteht er das Bild? Und das kann man genauso auf Gott beziehen. Ich habe ein Zitat gelesen, das heißt, wir neigen dazu, Taten mit sichtbarem Erfolg an die erste Stelle zu setzen, aber Gott räumt der Liebe den ersten Platz ein. Kürzlich gab es eine Umfrage in der größten Gemeinde in Amerika, der Willow Creek Gemeinde, bei Bill Heibel, hat eine Umfrage gestartet und viele Gemeinden haben mitgemacht. Ich mache es jetzt ganz kurz. Und da wurde gefragt über das geistliche Wachstum. Was ist eigentlich geistliches Wachstum? Wie definiert man geistliches Wachstum? Und haben sie geistliches Wachstum definiert mit dem Ding, eine zunehmende Liebe zu Gott und zu den anderen Menschen das geistliche Wachstum. Eine zunehmende Liebe zu Gott und zu anderen Menschen. Nach dem Gebot, oder was Jesus gesagt hat, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und wisst ihr, das Ergebnis war so erschreckend, dass, glaube ich, sogar der Bill Heibel auch erschrocken ist, das wurde dann veröffentlicht, dass man festgestellt hat, dass viele Menschen, die sehr, sehr aktiv waren, mit geistlichem Wachstum gar nichts mehr zu tun hatten. In der Gemeinde gaben sie ein gutes Bild ab, haben vieles gemacht, aber mit geistlichem Wachstum, die Liebe zu Jesus, haben sie verloren. Ging zurück. Ich lese aus dem Buch, das ich sehr, sehr empfehlen würde, Brannte nicht unser Herz, wie die Schönheit Gottes unsere Leidenschaft wirkt. Das ist von einem Mann, der ein Gebetshaus hat in Freiburg. Ich lese mal kurz vor. 25 Jahre lang war ich in einer Gemeinde sehr engagiert. Ich habe es geliebt, mich in verschiedenen Bereichen einzubringen, Einfluss zu nehmen. Neben meiner Familie mit 3 Kindern, meine Berufstätigkeit, war ein Großteil meiner Freizeit mit dem Gedanken an die Gemeinde erfüllt und für die Arbeit der Gemeinde. Mein Engagement hat mir viel Freude bereitet. Ich war ein guter Mitarbeiter. Irgendwie aber stellte ich plötzlich fest, genau das war jetzt auch meine Beziehung zu Jesus geworden. Sein Mitarbeiter. Ich hatte die erste Liebe verlassen, die ich als ein Zustand des Herzens verstehe. Wichtige Frage an dich. Wie sieht meine Liebesbeziehung zu Jesus aus? Ist es ein Dienstverhältnis oder habe ich ein Liebesverhältnis? Wie wird mein Herz, wenn ich an ihn denke? Hartl schreibt noch irgendwo in seinem Buch auch, wenn mein Herz dran denkt, wenn ich eine Arbeit tue, dann bekomme ich Herzklopfen. Und wenn ich an Jesus denke, bleibt mein Herz ruhig und kalt, dann habe ich die Liebe verlassen, sagt er. Habe ich eine Liebesbeziehung zu Jesus? Ist Jesus, oder wenn ich Jesus fragen würde jetzt, Jesus, bin ich ein Liebhaber für dich? Wenn ich Jesus fragen würde, Jesus, wie erlebst du mich jetzt? Wie siehst du mich? Wenn ich Jesus liebe, dann entsteht zu Hause eine Atmosphäre von Liebe. Ich möchte mein Zuhause, mein Arbeitsplatz, wo ich gehe, dass ich einen Duft verbreite, wo man spürt, der liebt Jesus. Es gibt viele Ereignisse in der Bibel. Eines war zum Beispiel auch ein schönes, als die Frau Jesus gesalbt hat mit dem kostbaren Narbenöl. Und ihm über ihn gegossen hat. Und wisst ihr, das Narbenöl war ein Wert von einem Jahresgehalt. Wenn jemand 20.000 Euro im Jahr verdienen würde, überleg mal, ein Narbenöl zu kaufen, um 20.000 Euro und über Jesus zu lehren. War für eine Verschwendung, das sagten auch die dabei waren. Aber wisst ihr, Liebe ist verschwenderisch. Liebe fragt nicht, braucht es das, muss ich das tun? Liebe ist verschwenderisch, Liebe gibt alles. Über den Punkt rede ich mich nicht mehr viel, aber Identität, die Braut sagt, ich identifiziere mich mit dem, Jesus liebt mich. Ich gehöre ihm, ich bin seine Braut. Gott tut das alles aus Liebe. Und mein Eifer für ihn soll bestimmt sein, auch aus Liebe. Ich komme zum Schluss und ihr spürt etwas. Die Beziehung Braut Bräutigam ist ganz was anderes als ein religiöses Tun, als nur sagen, ich gehöre Christus, als gewisse Normen zu halten, als moralisch gut zu sein. Die Beziehung zur Braut Jesu ist genau das, was Paulus sagt. Ich eifere drum, das möchte ich, dass ihr keusch seid, von allem euch abwendet, kein Platz für Bewerber lasst, jedem Bewerber einen Korb gibt, dass ihr die Nähe sucht. Geht nach Hause, bereitet, fragt im Hauskreis, wo suche ich echt die Nähe Jesu, dass ich ihn liebe von ganzem Herzen. Ich möchte beten oder mit Jesus reden. Jesus, du hast so eine tiefe Liebe zu deinen Kindern. Jesus, du hast alles gegeben, was du nur kannst. Du bist ein Liebhaber durch und durch. Der allmächtige Gott, ein Liebhaber für mich. Und deine Liebe hört nie auf. Ist nicht abhängig von dem, was ich tue. Du liebst mich einfach. Und Geist Gottes, schenk unter uns, dass jedes Herz von uns dich liebt von ganzem Herzen, mit allem Tun, dass das sichtbar wird, dass wir dich lieben, indem wir deine Nähe suchen. Herr, hilf uns in diesem Kampf, dass wir sagen, wir suchen die Nähe von dir. Und ich danke, dass du uns finden lassen willst, dass du eine Begegnung möchtest mit uns. Gott, ich segne die Gemeinde hier, jedes Mitglied, dass es das erleben darf. Mach du es in unseren Herzen, dass niemand unter uns sein muss, wo du sagst, das Herz ist erkaltet. Ich danke dir, dass du das wirken kannst. Wisst ihr, wenn der Eifer Gottes, er was so um uns eifert, und der Eifer, den ich habe, wenn das zusammenkommt, wisst ihr, was dann entsteht? Eine herrliche Glückseligkeit. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen.